Lesepause.
Uta Klaus und Rolf Kutschera, total krasse Helden, die Story von den Nibelungen. Dieser Vollfettschinken ist so eine Art Eintopf aus Actionfilm, Fantasiestory, Gewaltvideo, Dallas und ein paar Einheiten-Lore-Romane, die sich die High Society im Mittelalter mit Begeisterung reinzog. Um 1200 kam wohl irgend so ein abartiger Durchblicker auf die Idee zu dieser herben Story. Wahrscheinlich hatte er damals schon ein Feeling dafür, dass man mit genau dieser Sorte Klamotten die Leute ungeheuer anmachen und die dicke Kohle dafür einstreichen kann. Wenn die neueste Lallung vom Nibelungenlied rausgelassen wurde, waren die Straßen garantiert leer gefegt. Weil die Peoples alle vor der Klotze hockten, wie damals bei der Schwarzwaldklinik. Nur, dass Siegfried kein Doktor war. Das wäre echt noch eine Nummer schärfer. Oder wenn er singen würde. Aber das tut der Junge im kompletten Drehbuch nullmal. Jedenfalls beim Friseur, beim Bäcker und im Büro wurden bestimmt immer die letzten Nibelungen-Actions durchgehechelt und ein Kasten Bier verwettet, ob die Kriemhild mit dem Siegfried zu Potte kommt oder nicht. Wer die geilsten Fummel trägt, Kriemhild oder Brunhild? Ob Gunther Brunhild zum Therapeuten schicken soll oder zur Selbsterfahrung beim Töpfern in die Toskana? Aber so weit sind wir noch lange nicht. Die mittelalterlichen Fuzzis fuhren also jahrzehntelang auf den Schmalz ab und die Story wurde der absolute Bestseller. Der Autor muss übrigens ein leidlich vernünftiger Typ gewesen sein, denn er fand sein Machwerk hinterher offensichtlich selber so Banane, dass er nie seinen Namen rausgelassen hat. Vielleicht hatte er allerdings auch Muffe, irgendwann würde mal rauskommen, dass die ganze Soße gar nicht auf seinem Mist gewachsen war. Er hat nämlich reichlich bei den Sagen der Edda geklaut. Von Geschichte hatte der Typ absolut null Ahnung. Historisch hat er ständig tierisch daneben gegriffen. Denn im Nibelungenlied spielen zwar jede Menge Freaks mit, die auch in echt durch die Landschaft gestiefelt sind, aber die genauen Infos stimmen hinten und vorne nicht. Dazu hatte der Junge auch eine völlig abartige Speech drauf, total antiquiert. Aber die Peoples haben damals wohl auch in echt so beknackt gequatscht. Deshalb hat die das nicht weiter gejuckt. Aber heute kann man das so keine mehr reinwürgen. Wozu auch, wenn sich die ganze Story auch total easy erzählen lässt. Wie Sigi erst seine Pauker und dann einen Frankfurter Tierprofessor nervt. Eigentlich bringt Siegfried die ganze Kiste ins Rollen. Dessen Alte sind die Kings von Xanten, das ist so ein abgefahrenes Kaff am Niederrhein, wo schon die ollen Römer ziemlich rumgemacht haben. Da hockt also die noble Family in ihrer Villa mit Wassergraben und Zugbrücke, Papa Siegmund regiert so ein bisschen rum und sorgt dafür, dass der Rubel ordentlich rollt. Mama Sieglinde legt Puzzles oder strickt dicke Norwegerpullis und lange Unterhosen, weil es in diesen versifften Bunkern keine ordentliche Wärmedämmung gibt und es deswegen arschkalt ist. Und Sigi, mit Pubertätspickeln und blonder Mackerahnung auf der Oberlippe, hat die Schnauze vom ewigen Rumgehänge gestrichen voll. Dann und wann bringt er wenigstens mal seine Pauker zum Hohltränen, bis sie ausrasten und ruckizucki nach einem neuen Job researchen. Aber ansonsten ist in diesem Bunker total tote Hose. Der ständige Lehrerwechsel ist dann wohl an Sigi nicht ganz spurlos vorübergegangen. Seinen IQ kann man locker an zwei Händen abzählen, aber das ist ja bekanntlich die beste Voraussetzung für eine Karriere als Held. Dazu fährt er voll auf Bodybuilding ab und trainiert dreimal täglich im Fitnessstudio, gleich neben dem Burgverlies. Wahrscheinlich hatte Mama Sieglinde ihm auch immer eine ziemliche Portion Anabolika ins Alete gemixt. Jedenfalls kann er vor Kraft kaum laufen und wenn er mit den Kids im Burghof Krieg spielt, steckt er sie alle mit links in den Sack. Schließlich rafft Papa Siegmund, dass mit so einem Mann mal was abgehen muss. Aber statt seinen Sandkastenrocker zur Uni nach Köln zu schicken oder ihm ein Studium in den USA zu finanzieren, schiebt er ihn als Azubi zu einem Schmied ab, der wohl ein alter Skatbruder ist und zwei Autostunden entfernt im Wald eine Fabrik für Rüstung, Schwerter und Schilder hat. Alles garantiert edelstahlrostfrei. Sigi fällt echt ein Stein aus der Hose, weil endlich mal eine andere Action angesagt ist. Er düst auch gleich zu diesem Meistermime in die Pampa und schmiedet da wie ein Weltmeister Schwerter, bis seine Kumpels total ausklinken und die Werkstatt ein Fall für die Versicherung ist. Abends beim Bier hört er dann, dass in der Gegend irgend so ein verwarzter Drachen rumproletet und die Leute reihenweise alle macht. Sigi findet das rattenstark und bequatscht Meister Mime, dass er sich selber das absolute Superschwert im Holzkohlengrill zurechtbiegen darf. Als er dann schließlich, stolz wie eine Braut, mit seinem affengeilen Schwert zum Drachenberg abdampft, machen wohl alle drei Kreuze. Weil die Drachenfelsbahn übrigens erst 1882 an den Berg geknallt wird, muss Sigi zu Fuß hochschlappen, was ihn und seine tierische Kondition aber auch nicht gerade umwirft. In dieser total abgefahrenen Botanik lümmeln sich überall Menschenknochen, total zermatschte Helme und jede Menge anderer hochwertiger Rüstungsmüll rum. Aber statt sich beim Schrotthändler dafür ein paar Scheine einzutauschen, latscht er weiter bergauf und beölt sich bei dem Gedanken, der Retter des Abendlandes zu werden. Zumindest der Retter des rheinischen Abendlandes. Plötzlich haut's ihn von einem mordsmäßigen Rübser aus den Camel Boots und als er um die nächste Ecke stolpert, macht sich in so einer abgeschlafften Schlucht dieses ungeile Stinktier von einem Drachen breit. Und zwar exakt so breit wie ein Fertighaus im Landhausstil mit Garage. Da kriegt denn wohl selbst Strahlemann Sigi einen Adrenalinstoß erster Güte und lacht fast über Bröckchen, weil das Vieh so unfein aus dem Hals stinkt. Der Drache hat offenbar eine etwas weniger pingelige Nase. Denn obwohl Sigi wahrscheinlich nach der langen Anreise auch nicht gerade nach Veilchen dünstet, stürzt sich das schrille Gerät auf sein lebendiges Schappi und ist schon um eine Tatze ärmer. Stück für Stück drangiert nun Sigi den Drachen, wie er es beim königlichen Koch in Xanten bei den Brathähnchen gesehen hatte. Zum Glück musste Professor Chimek das nicht mit ansehen. Dem wäre ja glatt ein Rad abgegangen. Dann ist der edle Held aber doch ganz schön fix und foxy und knallt sich erstmal unter eine Linde, um etwas zu relaxen. Dabei blickt er plötzlich, dass ihm überall da, wo er eine volle Ladung Drachenblut abgekriegt hat, eine brutal dicke Hornhaut wächst, mit der seine Kosmetikerin ihre liebe Mühe haben würde. Aber als er schon gerade seiner strahlenden Schönheit nachweinen will, dämmert's ihm, dass diese rote Drachensoße ja unverwundbar macht. Er jumpt in seine Bermudas und hüpft mit Anlauf in den Swimmingpool, der inzwischen unter dem durchlöcherten Stinktier rumschwappt. Da planscht er dann ein paar Takte vor sich hin, übt Freistil und Kraulen und checkt dabei absolut null, dass an seinem rückwärtigen Luxusbody ein Blatt von dieser abgefuckten Linde klebt, das ihn aber ganz schön reinreißen und nachfolgende Generationen dazu bringen wird, die Wälder immer mit Fichten aufzuforsten. Die nadelten damals noch nicht. Sigi jedenfalls fühlt sich echt sahnemäßig, lässt seine Tarzanschrei los und macht sich so allmählich auf die Socken zurück nach Xanten.